Die große Krise.
Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche kommt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Tugend im Renaissance-Stile. Virtu, moralinfreie Tugend. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum.
Hallo Augustinus.
Hallo Lasse.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Schön, dass wir das mal wieder machen. Also, was haben wir da gerade gehört?
Quasi den Anfang, zumindest den Anfang nach dem ersten Abschnitt aus Der Antichrist von Friedrich Nietzsche.
Ja, das, darum soll es auch gehen heute. Um Friedrich Nietzsches Kritik am Christentum oder Religionskritik und so weiter, weil das sehr spannend ist und wahrscheinlich auch sehr fruchtbar, weil wir dann doch der Meinung sind, dass er da Dinge sieht, die zumindest historisch oft nicht gesehen wurden und also er da eine Radikalität nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt an den Tag legt.
Wer wäre ein Beispiel für jemand, der nur radikal in der Form, aber nicht im Inhalt ist?
Ist das jetzt ein Quiz?
Nein, würde mich nur interessieren.
Naja, Dadaisten. Weiß ich nicht. Also.
Okay.
Das wäre naja, jetzt der nächste.
Das war jetzt auch ein bisschen Spaß, aber was natürlich da dran vielleicht so ein bisschen war, ist, und das ist ja gar nicht gegen andere ReligionskritikerInnen gemeint, sondern eher so. Also, ich würde halt bei Feuerbach und Marx unterstellen, dass sie sehr christlich sind, indem sie quasi einfach eine dialektische Kritik des Christentums haben, die aber am Ende doch auf recht christliche Inhalte hinauslaufen soll, irgendwie. Ich glaube, es ist verständlich, was ich damit meine. Und die eigentlich gar nicht so unchristlich sind. Was auch okay ist, das meine ich ja gar nicht negativ. Sondern
auch die Frage, was ist christlich, natürlich, das ist Thema unseres Podcasts.
Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, also ich persönlich kann die Religionskritik von Feuerbach und Marx, um die jetzt mal so als Beispiel der so klassischer Religionskritik zu nehmen, kann ich recht einfach irgendwie mit meinen religiösen Vorstellungen eins bringen, ohne dass ich da mein komplettes Leben hinterfragen muss. Das ist bei Nietzsche schwieriger. Also in der Anfolge können wir auch das genauer mit Marxens Religionskritik auseinandernehmen. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen so lapidar beantwortet, um da jetzt nicht zu lang jetzt bei dem Thema zu bleiben.
Wir wollen uns über Nietzsche unterhalten. Nietzsche, ich kann ja kurz die Lebensdaten referieren, 1844 geboren im Pfarrhaus in Röcken. Röcken ist unweit von Leipzig. Ich habe da schon mal einen Fahrradausflug mit meinem Vater hingemacht. Grüße gehen raus an der Stelle. Das ist sehr schön. Da kann man da gibt's auch so ein kleines Museum. Naja, wenn ihr mal nichts zu tun habt, könnt ihr da hinfahren. Und dann der war auch so ein Wunderkind und dann ihm ging es aber oft nicht gut und 1900 ist er dann gestorben nach über 10 Jahren geistiger Umnachtung, wie es immer so schön heißt.
Sah von Philosophen relativ gut aus, wollte ich mal sagen.
Danke, das nehme ich als Kompliment. Okay, dann haben wir auch das abgehakt, jetzt kehren wir uns dem Inhalt zu.
Naja, also auch zudem, er war ein Wunderkind, also da war jetzt kein Kind mehr, aber er war, wurde mit 24 war es, glaube ich, wurde er Professor in Basel und hatte da, also ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwie schon seine Doktorarbeit geschrieben hatte, also das war der zu dem Zeitpunkt nicht. Der jüngste Professor, den es in Basel gab, und ich weiß auch nicht, ob es später mal einen jüngeren gab, wahrscheinlich nicht. Genau, also er galt so als philologisches Wunderkind, er kommt ja eigentlich aus der Philologie.
Naja, er hat auch Theologie studiert, aber wollte er dann nicht mehr.
Ja.
Am Anfang.
Ja, das war die frühe Rache am christlichen Elternhaus.
Ja, wobei er halt als Kind noch also sehr, sehr christlich war und man ja sagen muss, dass bis zum Ende ihn irgendwie dieses Verhältnis offensichtlich zum Christentum immer beschäftigt hat. Also, ja. Das erklärt auch seine Religionskritik. Das macht sie nicht weniger wahr.
Und am Ende ist er dann an seinem eigenen Mitleid zusammengebrochen.
Das ist auch ironisch, ja.
Auch traurig.
Hat gesehen, wie ein Pferd geschlagen wird und das war dann zu viel.
Ja. War, glaube ich, auch zwischendrin mal Vegetarier. Aber ich weiß nicht, ob es da auch noch war.
Gut. Wir wollten uns eigentlich inhaltlich damit auseinandersetzen. Nietzsche, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Also einer der wichtigsten, also Denker, dann ja auch irgendwie sehr große Rezeptionsgeschichte gekriegt. Also einmal in Nazi-Deutschland. Also, wobei da
eigentlich
nicht so
also es wurde sich viel auf ihn bezogen, so wie, keine Ahnung, auch auf Goethe oder so. Luther. Inhaltlich wurde er nicht ernsthaft wissenschaftlich rezipiert.
Ja, aber das stimmt natürlich. Aber inwiefern man ernsthafte Wissenschaftlichkeit den Nazis unterstellen kann, ist
eine andere Frage.
Und dann ja aber halt so schon ja irgendwie auch als so Prophet der Postmoderne irgendwie gedeutet. Der halt quasi irgendwie die absoluten Wahrheiten oder die Metaphysik des Abendlandes irgendwie schon zertrümmert hat, bevor sie zertrümmert wurden.
Ja, und klar wurde auch von vorher auch schon von Nicht-Rechts ernst genommen. Och, so Kreise, in denen Gustav Mahler oder so war, so spätes 19. Jahrhundert, so man war ein bisschen Vegetarier, man hat Nietzsche gelesen, man fand Künstler sein, Individuum sein und so war alles ganz wichtig. So diese Kreise.
Ja, ja, genau.
So. Und dann natürlich in der, wahrscheinlich war kritische Theorie so die erste ernsthafte, ich sage jetzt mal linke Rezeption irgendwie von Nietzsche.
Naja, in der Theologie ist ja vielleicht auch noch interessant, so Karl Barth zum Beispiel, den wir ständig reden und auch Dietrich Bonhoeffer haben sich schon mit Nietzsche sehr intensiv und sehr ernsthaft auseinandergesetzt.
Ja, in a way, also zumindest bei Barth wäre das auch linke Nietzsche-Rezeption in a way.
Ja. Gut.
Okay.
Jetzt haben wir schon wieder komplett vergessen, was ich eigentlich gerade vorgelesen habe.
Naja,
aber, also
wichtig ist der Satz, die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. So, da müsste man vielleicht als erstes mal, um ein bisschen irgendwie redlich an die Sache ranzugehen, klären, was von Nietzsche Schwache und Missratene sind. Und ich glaube, wenn man so halbwegs sich durch Nietzsches Diskografie durchliest, dann sind die Schwachen und Missratenen bei Nietzsche die Menschen des Ressentiments.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Begriff.
Ja, und ja, genau. Und damit meint er Menschen, die quasi aus ihren, ich sag jetzt mal vulgär, aus ihren Minderwertigkeitskomplexen heraus andere Menschen hassen.
Ja.
So. Und das ist ein Problem von Nietzsche. Also auch, es ist auch ein sehr, sehr heutiges Problem, weil, also zumindest in Bezug auf Antisemitismus, bringt es Nietzsche auch explizit in Zusammenhang und es lässt sich relativ problemlos auf verschiedene Formen von Diskriminierung übertragen.
Ja, na, da wäre ja dann der eine Begriff quasi von Sklavenmoral eigentlich ein zumindest Verwandter. Also der dann da
Ja, denn also Auftritt. Wenn irgendwas Nietzsche würde sagen, natürlich so, das Christentum ist die höchste Form von Sklavenmoral. Ich glaube, in meiner kann man sagen, der Nationalsozialismus ist die höchste Form von Sklavenmoral, die je an die Macht gekommen ist. Das ist wirklich das absolut niedrigste, dümmste Deutsche kommt zur Macht. Das komplette Ressentiment, komplette Herdentiermentalität, wie Nietzsche das nennen würde. Ich glaube, Nietzsche hätte nichts so sehr verachtet wie die Nazis.
Ja. Das nur auch zur Vollständigkeit.
Ja, genau. So, dann sind wir bei dem Problem. Und dieses Problem, und das meine ich mit, das ist eine Form auch von Christentumskritik, die nicht so leicht verdaulich ist, weil Nietzsche ein Problem aufstellt, auf das ich auch nicht wirklich eine Lösung habe. Wie gehen wir mit diesen Menschen des Ressentiments um? Wir können es jetzt ganz konkret machen. Wie gehen wir damit um? Wenn wir auf der einen Seite einen Rassisten haben und auf der anderen Seite einen Geflüchteten. Wir können natürlich irgendwie so einen abstrakten Universalismus irgendwie postulieren und sagen, na ja, wir lieben die beide, Gott liebt alle, bliblablub. Aber was heißt das konkret? Weil konkret stehen die in einem Widerspruch. Es ist sehr schwierig, die beide einfach so zu lieben. Weil der eine hat ein grundsätzliches Problem mit der Existenz des anderen. Und die Frage ist, ob diese Art von irgendwie allgemeiner Menschenliebe, die ja vor allem auch im Christentum sehr hervorgehoben wird, ob die nicht in einem Widerspruch steht zur Solidarität mit denen, die unter diesen Menschen des Ressentiments leiden.
Den Schwachen und Missratenen.
Genau, und die Schwachen und Missratenen, der Schwache und Missratene ist jetzt eben der Rassist,
ja,
nicht der Geflüchtete. Weil der Rassist der ist, der einfach und deswegen andere Menschen hassen muss. Und klar, und auch um das jetzt vorwegzunehmen, natürlich weiß ich auch, dass Rassismus was mit gesellschaftlichen Verhältnissen bliblablub zu tun hat. Und ja, ich glaube auch, dass in einer freien Gesellschaft das irgendwie sich nach und nach irgendwie es nicht mehr gäbe, aber in der leben wir jetzt gerade erstmal nicht. Und das Christentum hat ja irgendwie den Anspruch, auch etwas darüber auszusagen, wie Menschen so leben sollen. Und in dieser Konstellation sind wir hier mit einem Widerspruch konfrontiert, der sich nicht so einfach auflösen lässt. Und dass Nietzsche vielleicht diesen Horizont der befreiten Gesellschaft nicht hat, von mir aus. Nietzsches befreite Gesellschaft ist halt die, in der die Schwachen und Missratenen zugrunde gegangen sind und in der freie Individuen miteinander Gesellschaft machen können. Auch das ist nicht so weit entfernt von keine Ahnung, anderen linken Utopien oder so. Ja. Aber er hat nicht quasi so diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang im Blick. Das ist ihm eigentlich egal. So, er beleuchtet da andere Fragen. Aber dieses Problem, zumindest für die Gesellschaft, in der wir leben, als Christenmensch, lässt sich nicht so einfach von der Hand weisen.
Ja, ne, aber da kommt ja so ein bisschen die Frage ins Spiel, was ist christliche Nächstenliebe? Also das ist die entscheidende Frage. Da kommen wir quasi ja auch schon zu diesem Moralthema, was schon auf jeden Fall im Widerspruch steht. Also quasi, was du gerade als abstrakten Universalismus bezeichnet hast, quasi die Moral von wegen, alle Menschen sind gleich und alle Menschen sind geliebt. Und deswegen müssen wir sie alle no matter what lieben, zu quasi der konkreten Situation. Und ich glaube, also dass es ja eigentlich wichtig ist, in diesem Nächstenliebe-Gebot, was aus dem Alten Testament kommt, und was Jesus selbst als das höchste Gebot deklariert, neben dem anderen Gebot, nämlich du sollst Gott über alles lieben, bla bla bla.
Ich will kein Korinthenkerker sein. Mir wäre es theologisch wichtig, also dieses, das eine sei Gott und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das sind nicht Sachen, die auseinanderfallen. Indem du Gott liebst, liebst du auch deinen Nächsten und indem du deinen Nächsten liebst, liebst du auch Gott.
Das ja, kann ja, man genau, nicht auseinanderfallen. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, das war ja das nebeneinander zu stellen, das war jetzt etwas unglücklich formuliert. Und dass er ja quasi nicht sagt, du sollst alle Menschen lieben, sondern du sollst deinen Nächsten lieben. Das wäre mir tatsächlich wichtig, da quasi einen Unterschied zu machen und halt quasi in der konkreten Situation zu gucken, was ist quasi das Beste für den Nächsten. Natürlich hast du dann quasi auch in der Situation dann einen Rassisten und einen Geflüchteten vor dir. Und ich würde dann halt quasi sagen, weil du Gott um alles liebst und deinen Nächsten um alles lieben sollst, solltest du dem Rassisten Einhalt gebieten, weil also ja, ja quasi diese Liebe nicht erwidert, in a way. Das ist jetzt ein bisschen
aber
einfach.
Das ist ein Problem, also mir geht's ja auch darum, dieses Problem so wirklich ernst zu nehmen. Natürlich kann man das dann so hindrehen, aber von einem christlichen Punkt aus, also man könnte auch sagen, naja, das ist halt eine Ausrede, um nicht ernst zu nehmen, dass du alle Menschen lieben sollst.
Ja, du sollst ja deinen Nächsten lieben. Und das ist in a way auch eine Ausrede. Und also vielleicht fällt man dann quasi selber wieder in eine Moral zurück, die man eigentlich, also wenn man die Gnade Gottes verkünden will, eigentlich nicht perpetuieren will. Ja, ist es dann halt eine schwierige Situation. Bloß, also ist ja die Frage, inwiefern sollst du deinen Nächsten auch in dessen Rassismus lieben?
Das
Und
Ding
eigentlich
ist,
ja. Also wenn wir radikal sind, dann...
Aber das Problem ist, das klingt so radikal, aber so radikal ist es gar nicht. De facto machen das ganz, ganz viele. Also es ist im Christentum sehr weit verbreitet, sich so irgendwie Pseudo-Äquivalenzen aufzubauen, sozusagen. Das ist ja sehr weit verbreitet, so zu sagen, ich habe Freunde, die sind links und ich habe Freunde, die sind rechts. Und wir haben halt verschiedene Meinungen und das ist alles toll. Wir lieben uns halt alle, aber das funktioniert in dem Fall ja nicht. Rassismus ist ja nicht einfach irgendeine Position. Sondern das ist eine, die ausschließt, dass andere Menschen so sein dürfen, wie sie sind. Also ich glaube, das ist nicht, also zumindest als Ausrede funktioniert das sehr gut, um nicht gegen Rassismus sein zu müssen, irgendwie nee. Da so zu kommen mit, ja, wir lieben halt alle. Und
alle
das.
Haben verschiedene Meinungen und so weiter. Ja, das ist auch überhaupt nicht das, worauf ich hinaus will.
Wie geht denn Jesus mit dem Problem um? Also, wir haben ja vorher schon, als wir ein bisschen im Antichristen rumgelesen haben, festgestellt, dass Nietzsche Jesus irgendwie klasse findet, im Gegensatz zu allen anderen Christen. Er sagt, dass auch Jesus eigentlich der einzige wirkliche Christ war und der ist am Kreuz gestorben, das, ja. Aber man könnte jetzt ja auch mal irgendwie als Christen fragen, wie geht denn Jesus damit um? Und die Vorstellung, dass Jesus zu allen Leuten nett ist, stimmt ja nicht.
Das stimmt nicht. Jesus ist ja eigentlich sehr provokant. Der nervt eigentlich. Also ja. In den Evangelien.
Ja.
Der konfrontiert. Also, das ist ja der Punkt. Vielleicht kommen wir da der Sache so ein bisschen näher. Er konfrontiert die Menschen mit der, sagen wir, ich sag jetzt mal, Idee oder eigentlich der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und da kommen die Menschen meistens nicht so recht mit klar. Also im Endeffekt wird er gekreuzigt deswegen in der Geschichte.
Ja.
Die Versöhnung, um die es da geht, ist ja quasi nicht die einfache Versöhnung des so wie alles jetzt gerade ist, ist alles toll, sondern quasi die Botschaft der Versöhnung wäre ja quasi eine unbedingte Art von Versöhnung, die der jetzigen Welt eigentlich quasi entgegensteht. Aber das ist jetzt alles sehr abstrakt formuliert. Weißt du, was ich aber irgendwie meine?
Weißt du, es gibt Leute, vor allem in Ostdeutschland auf dem Land, die schlagen auch mal irgendwie, keine Ahnung, mit Hämmern auf Nazis ein.
Ja.
Wie stelle ich mich da jetzt als Christ dazu? Naja, also das sind ja wirklich berechtigte, reale Fragen. Und also es gibt, entweder finde ich das zumindest in einem gewissen Rahmen gut, weil ich sage, das hat was mit Solidarität mit den Leuten, die unter Nazis leiden, zu tun. Ob das jetzt der politisch sinnvolle Weg ist, um Rassismus zu überwinden, sei mal dahingestellt. Darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht, sondern man könnte jetzt so, wenn man das irgendwie einordnet, könnte man sagen, okay, das ist ein Akt aus Solidarität, das ist ein Akt aus Liebe, das ist erstmal so, naja, muss mir jetzt nicht so dagegen sein. Oder man könnte sagen, es ist komplett falsch, weil Nazis sind Menschen und man darf mit Menschen nicht so umgehen, auch wenn sie sich nicht dementsprechend verhalten. Auch wenn sie selber sich so verhalten, dass sie eigentlich nicht Teil dieser Menschheit sein wollen.
Ja, ne, die Frage ist halt so ein bisschen, musst du dich dazu positionieren?
Ja.
Aber das wäre nicht das Erste, was du gesagt hast, schon die richtige Positionierung zu sagen, es ist nicht der politisch sinnvolle Weg. Also, und das dann quasi die Art von quasi Solidarität, die wir auch mit den Menschen haben und die da irgendwie einen sehr ehrbaren, ja gut, jetzt stelle ich mich schon auf eine
Naja, wenn ich sage, das ist womöglich also, nicht der politisch sinnvolle Weg, dann meine ich das im Sinne von, natürlich, weil das kein, das läuft ja nicht auf eine Überwindung dieser Gesellschaft hinaus, so, aber man könnte sagen, ein Nazi, der im Koma liegt, zündet kein Asylantenheim an.
Ja, aber
das könnte man sagen, also das ist ja in a way auch eine Realität. Also ich beharre da jetzt so drauf, weil ich quasi mich wehre dagegen, das so einfach abzufrühstücken, auch wenn wir am Ende da zu dem Punkt kommen werden, dass es darauf keine richtig gute Antwort gibt.
Es gibt darauf wahrscheinlich keine richtig gute Antwort. Die Frage ist ja so ein bisschen, wenn wir bei Nietzsche nochmal gucken, der ja quasi, also das Problem seiner Zeit im Ressentiment sieht, in a way. Die Frage wäre ja dann quasi so zu handeln, also das ist Nietzsche jetzt nicht unbedingt der, also er ist dann halt der Prophet dessen, der diese Frage stellt. Aber inwiefern quasi werden Ressentiments damit nicht einfach nur weitergeschürt mit solchen Taten?
Aber das ist ja eine Täter-Opfer-Umkehr. Also das ist so ein bisschen wie wenn Leute sagen, wir sollen nicht so sehr uns für queere Rechte einsetzen, weil das provoziert halt Leute, die ein bisschen rückständigeres Familienbild haben.
Ja, das stimmt.
Also es geht ja auch irgendwie um die Frage von Wahrheit.
Ja, klar. Also und deswegen meinte ich auf, also der Jesus der Evangelien konfrontiert die Leute ja radikal mit quasi der zumindest geglaubten Wahrheit Gottes.
Naja, Nietzsche meint es schon ernst. Nietzsche meint jetzt bezogen auf dieses Problem, wenn Nazis, dann geht's anderen Menschen besser. Und das Schlimme ist, es ist erstmal wahr. Ich kann da jetzt erstmal so nichts dagegen sagen, weil es stimmt. Wir können nur fragen, ob das eine gute Art und Weise ist, mit diesem Problem so umzugehen. Aber dagegen wirklich was zu sagen, ist fast nicht möglich. Und das ist die Art von, keine Ahnung, in Anführungszeichen Wahrheit, die Nietzsche den Leuten polemisch reinprügeln will, weil sie es nicht hören wollen. Weil sie da wirklich fundamental mit dem konfrontiert werden, was irgendwie ihr moralisches Gerüst zusammenhält.
Ja.
Eben der irgendwie geartete, keine Ahnung, die Menschenliebe, die sich durch, keine Ahnung, in Genesis anfängt, durchs Christentum durchgeht und am Ende in der Demokratie rauskommt. Naja, das ist ja Nietzsches Punkt, dass ja, sich die Leute, auch wenn sie sich für ganz große Atheisten halten, am Ende Christen mit demokratischen Vorzeichen sind. Auch wenn sie sich dabei irgendwie atheistisch generieren oder so. Aber gerieren. Wie heißt das Wort?
Gerieren.
Ja, das meine ich.
Generieren auch irgendwie. Immer wieder. Die Und Frage ist ja aber, also inwiefern das mit dem Evangelium noch irgendwas zu tun hat. Also, das würde ja Nietzsche auch stellen.
Naja, also, um jetzt mal ohne den Punkt abschließend geklärt zu haben, um weiterzugehen, was natürlich der nächste Punkt ist, ist, dass wir gleichzeitig, obwohl wir diese Gedankenkonstrukte haben von Menschenliebe, bliblablub, die ja nicht der Realität entsprechen. Also, Moral gilt immer nur von einem bestimmten Kreis. Also das ist, was Nietzsche meint, wenn er dann auch in der Genealogie der Moral von der blonden Bestie spricht. Genau, die Leute, die innerhalb ihrer Gemeinschaft irgendwelche moralischen Regeln aufstellen, die aber sobald quasi diese Regeln nicht mehr gelten und man irgendwie im Krieg irgendwo außerhalb ist, sich dann wie die letzten Bestien verhalten und überhaupt einen totalen Fick auf Menschenliebe oder so geben. Das ist ja auch die Welt, in der wir immer noch leben.
Ja, ja, klar.
Also so eine Welt, die hier irgendwas von Menschenrechten erzählt, aber andererseits kein Problem hat, irgendwie die halbe Welt auszubeuten und Menschen in Kriegen abzuschlachten. Das sieht Nietzsche und zeigt damit auf, dass die Moral, von der wir 24/7 labern, nichts mit Moral zu tun hat. Sie wirklich in sich fundamental widersprüchlich ist. Weil, und das wäre das Gegenkonzept, und da kommen wir wieder an den Punkt raus, wo Nietzsche und Jesus sagen würden, naja, die Alternative zu diesem Willen zur Macht ist die Liebe. Und die Liebe ist eben nicht Moral. Weil die Liebe interessiert sich auch für Menschen, mit denen man keinen Gesellschaftsvertrag hat. Sondern die Liebe interessiert sich für einen Mensch einfach dafür, dass er ein Mensch ist.
Ja. Aber genau aus diesem Interesse sollte man ja dem Rassisten Einhalt gebieten.
Ja. Aber, also am Ende ist es halt irgendwie ein Aushandeln von, also wie viel Solidarität gibt man mit dem einen, wie viel lässt man gegenüber dem anderen zu? Es ist schwierig.
Es ist schwierig und ja, da hast du natürlich recht, nicht aufzulösen und wahrscheinlich halt dann in der konkreten Situation zu schauen. Es ist halt jetzt bei diesem Beispiel, wir prügeln auf Nazis ein.
Also, ich will natürlich festhalten, dass ich völlig dagegen bin, dass irgendwer Gewalt anwendet.
Also, vielleicht ist es dann wirklich eine Frage und es ist immer sehr unbefriedigend, der Art von, also eine Frage von Verhältnismäßigkeit. Ob es jetzt der Hammer sein muss. Also, das meine ich in a way ernst. So.
Ja, wahrscheinlich ist.
Also es ist dann halt doch, und das ist ja quasi vielleicht dann auch diese, dieser dann doch halbwegs, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, pragmatische Blick auf die Ethik, den ich dann doch quasi befürworten würde. Also Pragmatismus als, also quasi Strömung ist jetzt eine andere Sache, aber.
Aber der Punkt ist so ein bisschen, und das meine ich jetzt schon ernst. Wenn ich sage, ich kann mich jetzt nicht so sehr drüber echauffieren, dass irgendwie ein Nazi verprügelt wird, dann meine ich explizit damit nicht, dass der Staat das nicht als Straftat verfolgen soll. Weil ich möchte definitiv nicht in einer Welt leben, in der der Staat entscheidet, das ist eine Straftat, die okay ist und das ist eine, die nicht okay ist, irgendwie aus Gesinnungsgründen. Darum
ja,
geht es mir nicht.
Also
und das ist der Pragmatismus, den wir ja schon haben. Rechtsstaatlichkeit ist in dem Fall der Pragmatismus, den wir haben. Ich gehe ja die Frage schon weiter, weil Nietzsche mich in der Hinsicht provoziert. Was mache ich als Christ damit, dass es quasi Menschen gibt, die primär nur da sind, um anderen zu schaden? Was mache ich damit? Was mache ich damit, dass Menschen in dieser Welt rumlaufen, die einfach sinnlos, und das sinnlos ist natürlich das falsche Wort, es hat ja Gründe, aber ja, die einfach andere Menschen dafür hassen, einfach weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, weil sie schwul sind oder was weiß ich. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich einerseits sage, ich liebe alle Menschen und andererseits aber sage, ich muss solidarisch sein mit denen, die von diesen Menschen unterdrückt werden? Und die Frage, what would Jesus do? Weil, naja, das Problem ist ja an einer anderen Stelle auch so ein bisschen so, was Nietzsche jetzt an Jesus gut findet, ist, dass er überhaupt keine Rache zulässt, dass er das einfach mit sich machen lässt und aus Überzeugung zu diesem Weg steht, den er da einschlägt. Mit letzter Konsequenz, auch damit, dass er dann am Ende zum Tode verurteilt wird. Wie, by the way, Sokrates auch, das muss man fairerweise auch mal anerkennen. über den Nietzsche deutlich negativer spricht als über Jesus. Aber
man kommt dann doch nicht aus seiner Haut.
Was ich aber damit sagen will, wenn ich selber derjenige bin, der diskriminiert wird, und ich diese Größe habe, da keine Rachegefühle zu entwickeln, dann ist es schön und gut. Freut mich. Ist ein großer Akt von Menschlichkeit. Aber ich kann erstens nicht von den Leuten einfach erwarten, dass sie da halt mal so drüber stehen.
Das
und
ja auch
ich kann mich damit nicht aus der Situation rausreden, dass es vielleicht um andere geht. Und das Interessante ist, Luther redet da ja zum Beispiel auch drüber. Er sagt, dass ich selber natürlich, ich muss mir alles gefallen lassen. Aber ich kann nicht dabei zusehen, wie sich andere alles gefallen lassen müssen. Und ich finde, das klingt auch wieder wie so typische Ausreden, aber ich finde das schon einen relevanten Punkt. By the way, so wurden fast durch die ganze Theologiegeschichte, wurden fast alle irgendwie am Ende Gewalt begründen. Den Theologen, die Theologin, die wirklich in letzter Konsequenz sagt, Gewalt ist immer falsch, die will so einen radikalen Pazifismus vertreten, die gibt's quasi nicht.
Ja.
Und vielleicht hat das ja auch Gründe, klar kann man denen allen jetzt vorwerfen, dass sie irgendwie inkonsequent sind, aber dass die am Ende immer, und doch, also diese Begründung so mit, naja, wenn es nur um mich geht, ist es das eine, aber wenn es irgendwie auch um andere Menschen geht, ist es das andere, dass das irgendwie auch immer rauskommt, finde ich nicht trivial, selbst wenn das natürlich an anderer Stelle auch wieder dazu führt, dass es auch eine Herrschaftsideologie ist, die wieder Gewalt rechtfertigt, die andere unterdrückt. Aber es ist halt beides. Das ist ja auch fundamental das Problem von Moral. Moral ist ein Herrschaftskonstrukt. Und es ist auch ein Herrschaftskonstrukt selbst, wenn es irgendwie in einem gewissen Zusammenhang dem Richtigen dient. Also, natürlich weiß das über sich hinaus. Natürlich können wir irgendwie jetzt eine Idee von Moral konstruieren, die irgendwie dann dem entspricht, was irgendwie Liebe ist oder so. Das können wir natürlich alles machen. Wenn wir aber glauben, dass Begriffe irgendwie in einem Subjekt-Objekt-Zusammenhang entstehen, Begriffe also durch Gesellschaft vermittelt sind und damit das sind, wie sie auch gesellschaftlich erscheinen und nicht irgendein Traumgebilde in meinem Kopf, dann ist Moral immer, und da hat Nietzsche vollkommen recht, da haben auch die wir jetzt als postmoderne Philosophen kritisieren, völlig recht, Moral ist immer ein Herrschaftsinstrument. Immer. Ausnahmslos.
Meinetwegen. Ich wollte eigentlich noch was zu dem, was davor sagen, bevor du die Herrschaft der Sklavenmoral. Das wäre ja das, was Nietzsche dem Christentum vorwirft.
Ja, was er im Christentum verhofft. Aber das, also was eine wichtige Frage natürlich für die Nietzsche-Rezeption ist, auch ist die Frage der Herrenmoral.
Ja,
weil es gibt Leute, die jetzt sagen, und damit würden sich ja irgendwelche Rechten, die sich mit Nietzsche identifizieren, würden das ja so sehen, dass quasi Nietzsche eigentlich von der Herrenmoral eintritt.
Aber macht er ja
und
eigentlich
das macht er eigentlich nicht. Der Punkt wäre,
er sagt ja, die Herrenmoral, also zum Beispiel im alten Rom oder so, ist halt sehr, sehr dumm. Eigentlich sehr einfältig. Von wegen, man ist zufällig in so einer aristokratischen Ebene gelandet. Also zumindest habe ich das irgendwo mal gelesen. Und deswegen ist man quasi naturgegeben Herr über alles. Das kritisiert er ja auch.
Ich glaube, Nietzsche würde sagen, die Herrenmoral ist deshalb nicht so schlimm wie die Sklavenmoral. Weil sie nicht so hinterlistig brutal ist.
Ja.
So. Weil sie immerhin quasi das ist, was sie von sich sagt. Und nicht quasi durch so ein Gefühl der Schwäche, durchs Ressentiment hindurch andere unterdrückt. Das wäre so der Punkt. Es ändert aber nichts daran, dass die Herrenmoral eine Moral ist.
Ja, und eigentlich stellt er uns dann ja irgendwie das Konzept des Übermenschen vor, der eigentlich frei ist
der
von aller Moral.
Der über Herren- und Sklavenmoral steht. Der, also, keine Ahnung, um eine Analogie zu schaffen. Natürlich geht's dem Kapitalisten im Kapitalismus besser als dem Arbeiter. So. Trotzdem ist der Kapitalist unfrei.
Ja.
Und so ist es hier in dem Fall auch natürlich so, ja, dem Herr geht's besser irgendwie als dem Sklaven. Naja, außer er wird dann unterdrückt, das Rest nochmal. Egal. Worum es geht, Sachen können vielleicht innerhalb einem gewissen Rahmen irgendwie besser sein, Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch eine Form von Unfreiheit sind, die überwunden werden muss. Und vor allem Herren- und Sklavenmoral stehen ja auch in einem Verhältnis, die bedingen sich ja gegenseitig.
Ja.
So, wenn das Ziel wäre, die Sklavenmoral zu überwinden, dann überwindet man damit irgendwie auch die Herrenmoral und es geht um Freiheit und nicht um Moral.
Ja, jetzt sind wir wieder dort. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen zu, naja, weil du vorhin sagtest, ich bleibe eigentlich, und das ist dann natürlich in der realen Situation, aber vielleicht dann doch quasi der Grundsatz, den man, den ich dann irgendwie formulieren würde und inwiefern das irgendwie dann doch eine Moral ist oder nicht, das wäre so ein bisschen die Frage, aber also quasi, what would Jesus do? Er würde die Leute mit dem Reich Gottes konfrontieren. Das heißt, in Wort und Tat. Inwiefern dann da quasi Gewalt manchmal notwendig ist, würde unser Herr und Erlöser vielleicht standhafter sein, als wir es sind. Und trotzdem ging es ja quasi uns als Protestanten um die Verkündigung dessen. Und auch in Wort und Tat. Und dann kann man aus dieser Perspektive einen Rassisten nicht gutheißen und muss da dazwischen gehen. Ob man, wie gesagt, dann den Hammer zücken muss, wäre dann die andere Frage, aber trotzdem.
Naja, die Frage ist ja trotzdem, muss man jetzt aus so einem. Also, man könnte ja auch die Position haben, wer auf andere Menschen mit dem Hammer einschlägt, hat Unrecht. Unabhängig von der Situation. Man könnte einfach sagen, das ist fundamental falsch. Und wie gesagt, dass der Staat das so betrachtet, ist mir recht, finde ich gut. Aber, also diesen, wie soll ich sagen, konsequenten Pazifismus, der sich auch nicht um irgendeine Solidarität mit irgendjemandem schert, der macht sich sehr einfach.
Ja, nein, der macht sich auf jeden Fall sehr einfach. Und so will ich es mich so einfach will ich es mir nicht machen und das hat dann halt auch oft nichts mit der Lebensrealität der Menschen zu tun. Und trotzdem agiert man dann ja aus der quasi aus einem Horizont des Friedens heraus. Also mir ist das halt dann manchmal, also hier, Johann Baptist Metz hat das immer mit so zelotischem Aufrührertum bezeichnet oder sowas. Oder Revoluzertum. Da, wie er quasi dieser Kampfgeist von Christen, die im Jetzt also irgendwie aktionistisch versuchen, das Reich Gottes herbeizuführen. Und der hat sich da schon, also in dem Sinne dagegen ausgesprochen.
Ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass jemand denkt, der irgendwie so ernstzunehmende Antifa im Dorf ist, dass der denkt, er schafft in das Reich Gottes sowieso. Und ich glaube auch nicht, dass er damit die bessere Gesellschaft schafft.
Ich glaube,
wenn man ihn fragt, wenn es ja mit Notwehr, würde sagen, man muss das Allerschlimmste verhindern.
Ja, ja. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich sehe nur halt manchmal die Gefahr und das ist ja auch etwas, was so gerade die rechten Evangelikalen immer proklamieren, von quasi so einem apokalyptischen Eifer, von wegen jetzt ist quasi das Reich Gottes da, also oder jetzt ist die Apokalypse da und deswegen müssen wir jetzt ganz viel Gewalt gutheißen. Deswegen wollen wir jetzt quasi in den Krieg.
Auch so ein bisschen aus Prinzip.
Weil jetzt einfach so Zeit. Aus Prinzip. Und jetzt ist halt irgendwie die Zeit und das sagt eigentlich viel mehr über quasi, also.
Aber die Situation, in denen die sind, ist so anders. Also dann sind wir halt an dem Punkt, wo wir wirklich jenseits von Inhalten nur irgendwie eine Form analysieren. Also. was irgendwie ein Antifa-Typ auf dem Dorf macht, ist so anders von der gesellschaftlichen Position, von den Inhalten, die vertreten werden, zu dem, was Evangelikale in Machtpositionen in den USA machen.
Safe.
Dass der Vergleich schwierig wird. Und wie gesagt...
Ja, wir kommen aus der Situation nicht so richtig raus. Ich wollte das nur nochmal dazu sagen, weil ich das tendenziell grundsätzlich auch theologisch sehr schwierig finde.
Die Kritik...
Diesen Apokalypse-Hype im Endeffekt.
Ja, den hast du aber eher beim Terrorismus. Und ich meine, das Terrorismus gar nicht spezifisch, was wir heute da nur drunter verstehen. Terrorismus wäre erstmal jede politische Aktion, die quasi nicht wirklich politisch denkt, sondern denkt durch einzelne Terrorakte, lässt sich an der Gesellschaft fundamental was verändern. Die RAF war terroristisch.
Ja, ja, klar.
Zum Beispiel. Die haben irgendwie geglaubt, dass wenn sie irgendwie einfach Gewalt aus Prinzip ausführen, dass es die Gesellschaft besser macht. Dem würde ich widersprechen und dem würde ich nicht nur irgendwie in Anführungszeichen moralisch widersprechen, sondern auch, weil es politisch wirklich dumm ist. Aber ich glaube nicht, dass derjenige, der aus Solidarität irgendwie Nazis verprügelt, dass der diesen Horizont hat und das denkt.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Also vielleicht habe ich auch so ein bisschen einfach Sympathie für Leute, die in der Scheißwelt eben sich nicht so ganz den einfachen Weg suchen, sondern sich wirklich in die Widersprüche reinbegeben, selbst wenn das auch mal Gewalt heißt. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den auch Barth macht. Für Barth ist die Gewaltfrage deutlich fast einfacher als für Bonhoeffer oder so.
Ja, aber also Bonhoeffer würde ich da quasi mal anbringen als jemand, der das ganz...
Der lässt
Macht.
Ja, der aber bis damit auch die Widersprüche brachial auseinanderklaffen lässt, bewusst.
Ja.
So, zu sagen, Gewalt ist falsch, trotzdem gibt es Situationen, in denen man sie machen muss, auch wenn es falsch ist. Beziehungsweise nicht mal irgendwie Sachen, die, es ist falsch und man muss es machen.
Ja, und also, wo
ohne
er sagt,
aber.
Man, ja, ohne aber und... sich mit der Welt quasi dazu beschmutzen, wäre ja quasi irgendwie so dann der Punkt, dass er sich da quasi gerade aus dem moralischen hohen Ross eigentlich herunterbegibt in die Welt.
Ja.
Mit all ihren Widersprüchen.
Und was an Barth bei dem Thema gut ist, ist, dass er das Problem, also Bonhoeffer nimmt den Widerspruch besonders ernst, was Barth besonders ernst nimmt, ist eben, indem er quasi sagt, dass es hier um Liebe geht, er damit es noch viel schwieriger macht. Weil was in der konkreten Situation Liebe bedeutet, da bist du wirklich auch auf dich zurückgeworfen. Es gibt nicht diese allgemein moralische Aussage.
Ja, und darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Mit dem Punkt, dass es halt um die Nächstenliebe geht, dass es um die konkrete Situation geht. Dass es halt quasi gerade dieser abstrakte Universalismus zumindest ein konkreter sein muss, beziehungsweise eigentlich der konkrete Universalismus nur auf den abstrakten quasi hinausweist, nicht andersrum. Die konkrete Tat.
Und eben nicht umgekehrt.
Und nicht umgekehrt.
Umgekehrt kommt dann halt so... Naja, ich sage jetzt mal fairerweise gegenüber Kant, sonst kommt halt quasi so ein Klischee von Kant raus. Das er leider auch ein bisschen bestätigt, indem er halt irgendwie, also gerade in diesem Ding mit Constant, wo er sagt, man darf niemals lügen, egal was passiert. Das wäre halt wirklich dieser Fehlschluss, wo man quasi von irgendwie einer abstrakten Moral aus quasi denkt, man kann sie einfach so auf jede einzelne Situation anwenden.
Ja, genau. Und also... Jesus Christus und den Evangelien geht ja auch zu einzelnen Leuten, die gerade in seinem Umfeld sind und beschäftigt sich mit denen und kennt sie und hilft ihnen.
Ja.
Und redet ja nicht von irgendwie, also redet er auch, er redet von Gott, aber das ist ja nicht die Geschichte von...
Er nimmt sie als Individuen radikal ernst.
Ja, er nimmt
und
sie
jetzt
als Individuen radikal
ernst. Exegetisch. Ja. Natürlich ist an dem Punkt auch was dran, das irgendwie immer so als konstruierte Sachen zu sehen, so er spricht mal mit diesem Typus, er spricht mal mit diesem Typus und sagt dem, was man halt zu Leuten der Situation sagt, von mir aus. Aber eigentlich ist das nicht so der Punkt, sondern der Punkt ist eher, es geht nicht irgendwie abstrakt um Zöllner. Es geht eher darum, dass er einfach zu irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie da sind, hingeht und sich mit denen, so wie sie sind, beschäftigt.
Ja. Er ruft den Zöllner ja dann auch beim Namen.
Zum Beispiel. Das würde sich widersprechen mit, es geht hier abstrakt um Leute, die halt in irgendeiner Gesellschaft irgendwie so eine Zöllnerposition haben, in der sie irgendwie, ja, keine Ahnung, Verräter sind. Whatever. So. Und das wäre ja schon ein wichtiger Punkt. Und ja, dann kommen wir dem, was Diebe doch in einem Widerspruch zur Moral ist, doch näher. Und da sind wir dann vielleicht doch an dem Punkt, wo dann Jesus, Nietzsche und auch das, was mir vor allem irgendwie bei Adorno in der negativen Dialektik oder so, warum dieser auch so sehr auf Nietzsche beharrt, warum ihm das so wichtig ist, wo da was zusammenkommt. Das quasi aufs Objekt bezogene. Das erstmal so zu nehmen, wie es ist. Ja. Und um mich da nicht falsch zu verstehen, wenn ich jetzt sage, es geht darum, die in ihrer Unmittelbarkeit ernst zu nehmen, meine ich damit nicht, dass deren Unmittelbarkeit nicht vermittelt ist. Natürlich sind die Leute so durch ganz massive Vermittlungen hindurch.
Ja, das wäre ja auch das Problem mit Rassismus. Also sonst könnte man den Leuten das ja gar nicht vorwerfen. In a way. Oder komplett vorwerfen. Aber das wäre dann wieder eine moralische Projektion.
Naja, wir sind in einem Widerspruch von, also sowohl der freie Wille als auch Determinismus ist halt falsch. Es sind beides Konstruktionen, die nicht der Realität entsprechen. So.
Ja, ja, klar.
Aber also, man kann die Frage...
Die in also, einem Verhältnis zueinander stehen halt zumindest. Also es gibt halt ein Verhältnis von Materie zu Geist im Endeffekt.
Aber auch das drückt ja wieder... dieses Problem aus, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, bei denen man nicht einfach sagen kann, okay, aus tiefster Freiheit heraus entscheiden die sich halt, schlechte Menschen zu sein.
Ja.
So, man kann aber auch nicht einfach sagen, okay, die sind halt in Ostdeutschland aufgewachsen und dann sind sie ganz böse Rassisten geworden und sie hatten eine schlechte Kindheit und deswegen ist es jetzt okay, irgendwie ein Flüchtlingsheim anzuzünden. Das geht auch nicht. So.
Ja, natürlich nicht.
Und ja, vielleicht ist das, und da sind sich vielleicht Nietzsche und Jesus in a way einig und auch das Nietzsche'sche Jesus-Bild vielleicht ganz korrekt, wenn es geht, Nietzsche würde sagen, es geht jetzt nicht drum, auch wenn er selber ein bisschen so klingt. Also auch Nietzsche arbeitet da was ab. Auch Nietzsche lässt da seinen Frust raus und ich kenne dieses Gefühl. Auch ich neige dazu, natürlich irgendwie da mit so völliger gewalttätiger Sprache über irgendwelche Nazis herzuziehen. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht wirklich in der konkreten Situation drum, wie kann ich jetzt dem Menschen, der in dieser konkreten Situation unterdrückt wird, wie kann ich dem zur Seite stehen, auch vielleicht gegen den, der da Gewalt ausübt.
Sehr so, klar.
Aber natürlich, also man sollte dadurch nicht selber in Ressentiments verfallen.
Ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin auch...
Und das ist jetzt, wenn wir auf so einer menschlichen Jesus-Ebene sind, auch wenn ich aus anderen Gründen da immer ein bisschen Probleme damit habe, aber wir sind jetzt heute bei Nietzsche und Nietzsche nimmt Jesus vor allem als Mensch jetzt erstmal ernst in der Art, wie er irgendwie lebt, ist das ja schon das Besondere, dass es Jesus irgendwie hinkriegt, sehr radikal in seiner Kritik an Menschen zu sein und trotzdem nicht selber in Ressentiments verfällt. Und maybe ist auch das, was Sokrates tatsächlich ganz gut hinkriegt, nämlich einfach spöttisch zu sein.
Ja.
Auf eine Art da dann auch nicht so eine Nahbarkeit, haben sich nicht darauf herunterlassen, auf dieses niedere Niveau der Pharisäer, die überall moralisch sind und irgendwie allen auf den Sack gehen und dadurch irgendwie ihre Macht ausüben.
Ja.
Weil sie sich selber nicht zugestehen, einfach Menschen zu sein. Sondern nur eine Schablone irgendwie ihrer Pseudoreligiosität sind.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Oder wollen wir noch weiter reden?
Weiß ich nicht.
Ja, dann tschüss.
Friede sei mit euch.
Friede sei mit dir, Lasse.
Friede sei mit dir, Augustinus, und mit deinem Geiste.
Ja, und mit deinem Geiste. Thank you.
Die große Krise.